Doppelspitze. WM-Spezial. Kontroversni, Erlitschki, Philosophni.
Ja, Doppelspitze, der Fußball-Podcast zum letzten Mal mit einem WM-Spezial. Wir haben bewusst jetzt ein paar Tage ins Land gehen lassen nach dem WM-Finale Frankreich-Kroatien, damit wir mit dieser Folge ja so eine Art Brücke schlagen können aus WM-Rückblick und deutsche Nationalmannschaftsausblick. Was muss besser werden nach dem Desaster von Russland? Das wollen wir dann gleich auch noch ausführlich besprechen. Wir, das sind Kevin Schulte, meine Wenigkeit, und am Telefon zugeschaltet der frisch gebackene 28-jährige Leon Ginzel.
Ah, schön, jetzt weiß es jeder. Vielen Dank. Ja, schönen guten Tag. Grüße in die Runde.
Ja, Leon, du bist seit gestern 9 Jahre älter als Kylian Mbappé. Wie fühlt sich das an?
Ja, schrecklich fühlt sich das an. Ich kann weder beim Alter mithalten, noch bei seinen Tempo-Dribblings, noch bei seinen edlen Spenden, die er ja macht. 432.000 Euro, wenn ich mich richtig erinnere, an WM-Einnahmen gespendet, der gute Mann. Da kommen wir vielleicht ja noch später zu und besprechen allgemein das französische Team. Aber ja, das ist traurig, aber so ist es nun mal. Das ist das Leben. Ja, ich kämpfe mich heran. Vielleicht werde ich das ein oder andere Dribbling doch noch ansetzen können in meinem Leben.
Ein bisschen Zeit ist ja noch.
Ja.
Kylian Mbappé hat ja auch das Finale quasi mit entschieden, hat ein super Turnier gespielt, ein Tor gemacht im Finale zum 4-1, außerdem das 3-1, also das vorentscheidende Tor, entscheidend eingeleitet. Wie hast du das Finale insgesamt gesehen erstmal?
Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von Les Bleus, weil klar, sie sind jetzt Weltmeister, aber ich habe ein Finale gesehen, wo ich keinen richtigen Weltmeister spielen gesehen habe, fand ich. Das hat sich ja schon durch das ganze Turnier gezogen generell, dass wir keine spielerischen Glanzmomente gesehen haben, sondern eher ein auf Standardsituation und Abwehrverbund konzentrierte Spielplanung bei den meisten Teams. Das ist ja grundsätzlich auch okay. Ich glaube, wir können auch jetzt mittlerweile abhaken, dass wir bei einer WM oder EM die großen Entwicklungen sehen werden in Zukunft, und auch in den letzten paar Jahren ist das ja schon der Fall gewesen. Trotzdem war ich enttäuscht, weil ich habe mir ein bisschen mehr erwartet. Ich fand auch die Kroaten ehrlich gesagt sogar besser von der spielerischen Anlage her, von dem ganzen Kampfeswillen. Frankreich hat einfach in der ersten Hälfte von 2 sehr umstrittenen Schiedsrichterentscheidungen profitiert. Klar, Videobeweis ist immer eklig, Handspiel im Strafraum ist immer umstritten. Ich dachte bei den ersten paar Einstellungen, okay, war schon ein krasses Handspiel, muss man irgendwie geben. Auf der anderen Seite haben wir ja auch kurz geschrieben, ich kann dann auch deine Sichtweise, die du ja vielleicht gleich kurz nochmal erläutern wirst, verstehen. Der sagt, in so einer Situation im WM-Finale den zu pfeifen, ist halt auch mutig. Und der Freistoß, den Griezmann rausgeholt hat, war meines Erachtens auch keiner, sondern da lässt er sich schon 3 Sekunden vorher so in der Luft fallen. Also alles ein bisschen unglücklich zustande gekommen. Kroatien sich nochmal rangekämpft. Dann ging ihm, glaube ich, am Ende in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Puste aus, gerade mit diesem Doppelschlag, der ja auch, da habe ich so Basic auch ein bisschen schwach gesehen, hätte er vielleicht auch mal in die Ecke springen können. Er stand da so ein bisschen unglücklich in meiner Tormitte und ist dann erst so gehechtet, als der Ball schon vorbei war. Gut, kann man alles passieren, dass er ihn vorher den Arsch gerettet in manchen Elfmeterschießen, also auch das ist verzeihbar. Im Endeffekt Frankreich Weltmeister, nur auch mit so einem kleinen Fadenbeigeschmack und jetzt auch nicht so, dass man sagen könnte, wow, ich habe jetzt wirklich Respekt vor diesem Team, die werden jetzt über 10 Jahre hinaus den Fußball bestimmen.
Ja, das ist auch ein Punkt, den ich gerne anreißen möchte. Also ich kann mir keine Ära Frankreich vorstellen, so wie es zum Beispiel die Spanier 2008 bis 2012 geschafft haben mit 3 Titeln und dazu mit einem stilbildenden Fußball. Den hat man ja nicht gesehen. Ich meine, sie hatten am Ende, glaube ich, 34% Ballbesitz im Finale. Ja. Grundsätzlich spricht das erstmal natürlich für Frankreich als Turniermannschaft, weil sie waren eklig zu bespielen, mit Führung im Rücken, haben sie es ganz gut von vorne weggespielt oder besser gesagt von hinten, aus einer gesicherten Defensive heraus, hatten eine gute Organisation, viel Stabilität und vorne dann eben mit relativ schnörkellosem Fußball machen die halt ein, die Mbappés, die Griezmanns und Giroud, der hatten wir auch in einer vorangegangenen Folge besprochen, den eben Freiräume verschafft und jetzt Weltmeister ist als 9, ohne im ganzen Turnier einen Torschuss abgegeben zu haben, ist auch geil.
Ja.
Also, du hast auch eben angeführt, Kroatien überlegen im ersten Durchgang, fand ich auch. Also, die haben die Franzosen schon überrascht, sind irgendwie früher draufgegangen, als man vielleicht das erwarten konnte, haben sich nicht wirklich richtig reingestellt, sondern sind schon mit ihrem Pressing echt früh draufgegangen. dann diese unsägliche Schwalbe vom 0-1, aber da sage ich, ja, du kannst es eben noch irgendwie verteidigen, wenn da so ein Freistoß reingeht. Also viel bitterer fand ich den Elfmeter, den du, finde ich, grundsätzlich erstmal schon geben kannst, aber eben nicht mit Unterstützung des Videobeweises, weil es war eben keine klare Fehlentscheidung zu sagen, es ist keiner. Wenn ich jetzt 400 Slow-Mos sehe, dann ist die Bewegung, ja, gebe ich zu, schon ein bisschen merkwürdig von Perisic. Aber es sind eben auch Slow-Mos. Und wie gesagt, das ist vielleicht jetzt nicht das allerbeste Argument, aber da stehe ich auch zu. Ich finde, in so einem Spiel, wie damals Real Juve Champions League Viertelfinal Rückspiel, als Buffon, glaube ich, sinngemäß sagte über den Schiedsrichter, ein Mensch mit Gefühlen, mit Herz, der gibt nicht in so einer Situation Elfmeter. Und rückblickend war es dann, glaube ich, schon der eine Rückstand zu viel für Kroatien.
Ja, das wird wahrscheinlich gewesen sein. Sie haben auch in der zweiten Halbzeit anfangs auch ziemlich gut gespielt, ne? Haben dann gedrückt und so, dachte man schon, naja, wenn jetzt hier gleich der Ausgleich fällt.
Rebic hatte ja noch die Chance da, kurz nach der Pause.
Genau.
Das war ganz gut, ja.
Man hat auch das Gefühl, Frankreich wusste ganz genau, wir lassen die jetzt erstmal powern hier die ersten 15 Minuten, dann überstehen wir das Ganze und dann ziehen wir unseren Stiefel durch. So, das war, glaube ich, die Deschamps-Taktik. Der hat wusste ganz genau, Kroatien wird am Anfang kommen und die Kraftreserven, die sie noch haben, werden erstmal volle Elle reinwerfen. Und wenn wir das überstehen, diese erste Angriffswelle, dann werden wir ganz locker unser Spiel spielen. Dann kriegen wir vielleicht irgendwann mal einen Freistoß, dann machen wir das Ding rein, dann steht es 1-0. So wirkte das auf mich.
Also am Ende finde ich auch, dass sie schon verdient Weltmeister geworden sind. Allerdings auch dadurch bedingt, dass das Turnier eher von starker Defensive geprägt war und sie einfach die beste Stabilität, die beste Balance auf den Platz gebracht haben. Ja. Also das muss man auch konstatieren. Nicht, dass das jetzt so rüberkommt, Frankreich glücklicher, unverdienter Weltmeister. Also sie waren schon die stabilsten über das gesamte Turnier gesehen und gerade in der K.O.-Runde hatten sie ja jetzt auch den schweren Weg. Ne? Haben Argentinien gespielt, Uruguay, Belgien. Und jetzt Kroatien, also es ist jetzt auch waren keine Glückslose, so ungefähr.
Das stimmt. Vor allem, man muss auch mal einsehen, Deutschland 2014 hatte ja auch jetzt nicht in jedem Spiel die spielerische Brillanz gezeigt. Ne? Wir klammern dieses 7-1 einfach jetzt mal aus. Dann hatten wir da auch ein 2-1 gegen Algerien nach Verlängerung, ein 1-0 gegen Frankreich durch eine Standardsituation. Also, ne, da müssen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Finale 1-1, dann Verlängerung, dann auch das relativ glücklich, sag ich jetzt mal, da das Tor. Also, so ist es nun mal, so wirst du nun mal Weltmeister. Ja, du hast ein brillantes Spiel meistens im Turnier, das war jetzt bei Frankreich das Ding gegen Argentinien. Der sogenannte Brustlöser, wie er ja immer gerne genannt wird. Und dann bist du halt ein bisschen im Turnier drin und gewinnst dann meistens danach jetzt auch nicht mehr so super souverän, sondern hast halt sozusagen dann die Abgezocktheit, das Ding durchzumachen. Also wir können vielleicht uns auf den Slogan einigen, Weltmeister der Balance. Vielleicht
ja, das unterschreibe ich. Das unterschreibe ich. Wie hast du es denn gesehen? Grundsätzlich die Mannschaft der Franzosen wirkte ja sehr homogen. Sicherlich auch ein Verdienst des Trainers von Didier Deschamps, der jetzt nach Sagallo und Beckenbauer überhaupt erst der Dritte ist, der als Spieler und als Trainer den Titel holt, hat eben 98 eine Mannschaft als Kapitän angeführt, die auch von den vielen Ethnien geprägt war. Also von den Nordafrikanern, von den Schwarzafrikanern, von den in Frankreich Geborenen. Jetzt hast du eine Statistik noch rausgesucht, die was zeigt, Leon?
Ja, das ist ganz spannend. Das ist eine Übersicht, wie viele Spieler mit Migrationshintergrund in den jeweiligen Teams oder in den größten Nationen jetzt bei der WM gespielt haben, im Vergleich auch in Relation gesetzt zu dem, wie viele Migranten insgesamt in der Bevölkerung, welchen Prozentsatz die da ausmachen. Und bei Frankreich ist es sehr extrem, sag ich jetzt mal, der Wert. Also wir haben 78,3% Migranten im Team oder ne, Franzosen Migrationshintergrund. Und im Land selber sind es nur 6,8%, interessanterweise. Das heißt, es macht einen übermäßigen Anteil aus. Und das wird jetzt ja auch im Nachgang immer wieder besprochen. Ne? Es ist halt auch ein Verdienst oder eine Leistung und auch ein Zeichen, ein Signal nach da draußen an eine Welt, die sich ja immer mehr abschottet in ihre Staatsgrenzen und die Schotten dicht macht und die EU-Außengrenzen immer weiter versucht dicht zu machen, um das Elend der Flüchtlinge weiter nach draußen zu schieben, kann man auch mal sagen, okay Leute, Achtung, und das auch die Diskussion hatten wir auch in Deutschland mit Özil etc. So ein Team besteht halt einfach mal heutzutage nicht mehr nur aus Ur-Franzosen oder Ur-Deutschen, sondern eben es bildet ein Mix ab, sogar der noch stärker als eine Bevölkerung und der erfolgreich ist, ja, der in einem Team funktionieren kann, der Weltmeister werden kann. Und das finde ich ganz spannend bei den Franzosen einfach. Die haben ja gezeigt, dass das geht. Und wenn man Deutschland zum Beispiel jetzt nimmt als Wert, die Quelle ist übrigens die OECD, das nochmal so als Hintergrund, dann sind das bei Deutschland knapp 40% im Team und insgesamt in der deutschen Bevölkerung 11,3%.
Ja, ich glaube, also zu den Zahlen muss man vielleicht noch kurz konstatieren, also diese 6% in Frankreich, die du genannt hattest, und die 11,3% in Deutschland, die sind ja der Anteil der ausländischen Bevölkerung, also Menschen ohne französischen oder in unserem Fall deutschen Pass. Ich habe jetzt die Grafik der OSZE auch gesehen, die Zahlen hatten mich da nur so ein bisschen gewundert, daraufhin hatte ich jetzt da nochmal nachrecherchiert. Wie dem auch sei, die Message, die ist ja klar geworden. Jetzt hat auch der Ex-US-Präsident Barack Obama bei einem Auftritt in Südafrika gesagt, Frankreichs Sieg hat gezeigt, welche Chancen die Vielfalt bietet. Dennoch, was ich vielleicht da jetzt nochmal anfügen möchte, und damit man noch vielleicht das von der anderen Seite nochmal sieht, findest du, dass man es unbedingt politisieren sollte? Also, dass Menschen verschiedener Herkunft gut miteinander klarkommen, dass verschiedene Einflüsse auch ja diese Vitalität versprühen, das ist ja jetzt nichts Neues. Deshalb auf jeden Fall ein interessanter Fakt, aber wenn man jetzt das Ganze umdreht, auf die Kroaten ummünzt, da würde man ja wahrscheinlich jetzt nicht das Gegenteil feiern, also dessen unheimlichen Nationalstolz, diesen Patriotismus, der teilweise, das haben wir auch alle mitbekommen, auch in Nationalismus abgedriftet ist. Oder wie siehst du das?
Naja, ich glaube, man muss es gerade deswegen wieder hervorheben, weil das Ruder wieder umschwenkt und die Stimmung wieder umschlägt. Ich meine, wenn man sich an Kampagnen des DFB allein erinnert, wo, ich glaube, das war mal so eine Art Gartenfest, wo dann irgendwie ganz viele Menschen verschiedener Herkunft so zusammen irgendwie ein Gartenfest da gefeiert haben und dann stand am Ende so, ja, was haben diese Menschen gemeinsam? Alle ihre Kinder spielen bei der deutschen Fußballnationalmannschaft in einem Team oder in den Mannschaften des DFB. So, da wurde ja ganz klar damit Werbung gemacht, wie vielfältig allein der DFB oder die Mannschaften des DFB sind. Jetzt heutzutage haben wir wieder eine Debatte darüber, ob Özil nicht vielleicht auch wieder für die Türkei spielen sollte, um es mal so überspitzt zu formulieren, weil er ein Foto mit Erdogan macht. Insofern finde ich es schon wichtig, dass wir wieder mal uns darauf besinnen, was bilden diese Teams nämlich ab, nämlich unsere Gesellschaft in gewissen Punkten ja irgendwie auch und darüber hinaus ja sogar noch verstärkt manchmal die Zusammensetzung und wir profitieren eben davon, wenn verschiedene Kulturen und verschiedene Backgrounds zusammenkommen und können dann eben auch erfolgreich sein. Ich glaube das schon, dass es wichtig ist, dass gerade in diesen Zeiten, wo der Nationalismus, wo das in Anführungszeichen Deutschsein wieder so in den Vordergrund gerückt wird und als besser hervorgehoben wird als Multikulti, finde ich schon wichtig, dass man das nochmal sagt.
Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Also ich glaube, da kann man auch gar nicht genug Wörter drüber verlieren. Also bietet sich ja eigentlich grundsätzlich auch mal als Thema an, auch wenn man jetzt auf Bundesliga-Clubs wie Eintracht Frankfurt zu sprechen kommt, die ja mit einer unfassbar vielfältigen Mannschaft sehr erfolgreich gewesen sind zuletzt.
Stimmt. Ja.
Ein Thema, bevor wir über Özil und Co. gleich nochmal detaillierter sprechen. Die Politiker bei der Siegerehrung, die haben ja auch den Spielern, den Gewinnern, den Weltmeistern und Vize-Weltmeistern so ein bisschen die Show gestohlen. Putin, der Einzige, der, ich habe jetzt gelesen, also quasi die Schirmherrschaft übernommen hat, weil er der Einzige war, der durch einen Schirm vor dem Regen geschützt war. Grundsätzlich dann hat man noch die Kolinda Grabar-Kitarovic, die Präsidentin von Kroatien, die sich da in Szene gesetzt hat, Macron. Wie hast du das Ganze gesehen, also dieses ganze Drumherum da am Ende?
Ja, der Euro-Rettungsschirm ging erst später auf für Frankreich.
Ach.
Also es war schon irgendwie ein skurriles Schauspiel. Ich fand es irgendwie lustig. Ich finde es immer geil, wenn Leute Emotionen zeigen und abgehen. So, Macron ist ja richtig abgegangen, auch auf der Tribüne. Da gibt es dann auch Bilder, wie er dann in Siegerpose auf der VIP-Tribüne steht. Seine Frau ist ja auch, hat auch gut gefeiert. Dann war ja plötzlich noch die Kombination Macron und die kroatische Staatschefin zu sehen. Und die war natürlich der Knaller. Also hat ja ungefähr jeden Spieler geherzt, egal ob von Kroatien oder von Frankreich. Da dachte man sich, okay, bist du per Du mit denen oder was ist los? Weil es wirkte echt so wie Best Friends. Er hat auch die ganze Zeit ein bisschen mit Macron rumgeschickt. Da dachte ich schon, naja, ob seine Frau da nicht ein bisschen eifersüchtig wird.
Genau, wer das habe ich auch gedacht, wenn die da so von oben herab blickte.
Ja, also das war schon ziemlich auffällig und sie war ja auch in der Kabine der Kroaten, irgendwie zwei Spiele vorher oder so, hat mit denen herumgetanzt oder so, hat sich sehr nahe gegeben. Jetzt ist natürlich immer die Frage, macht sie das ganz bewusst, um sich zu inszenieren und sich in den Mittelpunkt zu stellen und ein positives Bild von ihr zu formen, oder hat sie einfach mal ihre Emotionen walten lassen? Ich bin immer ein Fan davon, Letzteres gelten zu lassen. Natürlich wird sie auch wissen, dass die Kameras der Welt auf sie gerichtet sind. Das ist klar. Aber ich sag mal so, Leute, komm, mein Gott, lass sie doch einfach auch mal feiern. Lass sie so sein, wie sie in dem Moment sein möchte. Und lass uns das nicht immer alles sezieren, doch mal auseinandernehmen, weißt du?
Ja, also ich fand's die Spur over the top. Ich fand Macron hat irgendwie so einen guten Mittelweg gefunden, fand ich sehr sympathisch. Habe ich ihm allerdings auch zugetraut, dass er da so athletisch und jung wie er ist, dann doch auch so nochmal ordentlich den Sieg feiern kann, da in einer Pose, die ich besser fand als den Torjubel von Antoine Griezmann. Schrecklich, by the way. Aber also, ja, die Frau Grabar-Kitarović fand ich eher ein bisschen zu krass. Over the top, also fand ich ein bisschen anbiedernd, habe auch mit Kroaten gesprochen, denen das ähnlich vorkam, also mit Landsmännern von ihr, die sich darauf berufen haben, das ist vielleicht auch noch ein Faktor, Kroatien ist nun mal eins der ärmsten Länder in der Europäischen Union und ja, es wirkte halt so nach dem Motto, jetzt sind wir einmal auf der Weltbühne, jetzt kann ich als Frau Grabar-Kitarović auch mal mit Putin, Macron und Gianni Infantino als FIFA-Präsidenten auf Augenhöhe sein. Und na, also ich fand es ein bisschen over the top, aber gut. Das ist die Kontroverse, die wir dann auch mal wieder haben, ne?
Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum das bei Macron okay ist und bei ihr nicht, weil er hat ja sich genauso, er ist ja genauso abgegangen. Und nur weil er irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein anderes Land repräsentiert als ich, kann das schon verstehen, im Background auch zu sagen, dass Kroatien armes Land, bla bla bla, wobei ich finde, in dem Moment spielt das eigentlich gar keine Rolle. Ja, ich meine, die kriegen da wahrscheinlich auch nicht die Schulung davor. Pass mal auf, so und so verhältst du dich beim WM-Finale. Ich denke mal schon, dass sie so ein bisschen auch gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Nur da jetzt irgendwie die Grenze zu ziehen, bei Macron ist es lustig und bei ihr nicht, weiß ich nicht, finde ich auch schwierig.
Ja, ist nur mein Gefühl jetzt im Nachhinein. Also ich weiß ja, wir werden es nie aufdröseln können, ihre Beweggründe. Und grundsätzlich bin ich auch bei dir zu sagen, wenn die Emotionen zeigen, ist das doch auch, das wollen wir ja auch. Ist auch alles gut. Also das ist jetzt halt nur mein Eindruck gewesen am Ende. Ja, ich fand es ein bisschen sehr extrem. Beziehungsweise ich habe mich einfach gewundert. Lassen wir es doch so vielleicht stehen. Auch gar nicht mal so krass wertend.
Was man immer sagen kann, finde ich schwierig, um dann noch den letzten Satz zu sagen, diese Kombination oder diese Vermischung zwischen Politik und Funktionären, wie jetzt Infantino, Putin und Macron und ihr, das ist immer irgendwie eklig, sage ich jetzt mal, oder immer so ein bisschen anrüchig, weißt du, wenn Macron daneben Infantino sitzt und ihm den Kopf tätschelt oder so, das finde ich auch immer merkwürdig, ja, weil man weiß ja ganz genau, wie auch heutzutage Entscheidungen getroffen werden, auch gerade wo die WM hingeht und so, immer irgendwie komisch, deswegen finde ich das immer merkwürdig, sagen wir mal so.
Ich würde sagen, da können wir es dann bei belassen und ja, gehen jetzt weiter. Also wir haben jetzt zwei Mannschaften gehabt, Frankreich und Kroatien, die völlig überragt haben. Es gab sicherlich auch noch andere, Belgien, Uruguay, die tolle Turniere gespielt haben oder auch Mannschaften wie Russland, die über ihre Verhältnisse gespielt haben. Schweden, England auch mit viel Glück weitergekommen. Meinetwegen können wir aber auf das ganz große Desaster nochmal zu sprechen kommen. Also auf die deutsche Fußballnationalmannschaft, die nach zwei Niederlagen und einem Sieg, der in der 95. Minute gegen Schweden am Ende, ob des Zeitpunkts auch relativ glücklich entstanden ist, ja, dann ausgeschieden ist gegen Südkorea im letzten Spiel. Jetzt sind ein paar Wochen vergangen schon seit dem Aus. Löw macht weiter als Bundestrainer, das ist klar. Also wir haben in ein paar Punkten Klarheit. Personelle Konsequenzen hat es keine gegeben. Dritte Erkenntnis für mich, der DFB hat eine eklatant schlechte Krisenkommunikation. Stichwort Grindel, Bierhoff gegen Özil. Wie siehst du den DFB aktuell aufgestellt? Quo vadis DFB? Wie schätzt du die Situation ein, Leon?
Ja, die Geier kreisen über der DFB-Zentrale. In Frankfurt steht sie ja, glaube ich, ne? Es ist irgendwie eine ganz merkwürdige Stimmung. Also natürlich ist nach so einer schlechten WM immer die Stimmung grundsätzlich nicht so super. Das ist ja klar. Jetzt haben sie voreilig gesagt, Löw macht weiter. Voreilig deswegen aus meiner Sicht, weil eine Gesamtanalyse ja noch gar nicht erfolgt ist.
Ganz kurz, Marc, meinst du mit voreilig auch schon die Vertragsverlängerung vor dem Turnier oder jetzt nochmal diese Bestätigung, dass er bleibt?
Beides. Also das habe ich ja schon, glaube ich, in dieser Folge, die wir im Pool aufgenommen haben, gesagt, dass ich nicht verstehe, wie man einen Vertrag kurz vor dem Turnier so langfristig verlängern kann, ohne zu wissen, wie es ausgeht. Da natürlich auch wieder zwei Seiten der Medaille. Gewinnen sie das Ding oder werden Kommentarfinder, sagt jeder, ja, aber super, jetzt haben wir ihn vorzeitig gebunden. Egal, ich fand es nur so oder so komisch, weil hätte man sich sparen können, das ganze Theater, das man jetzt eben hat, weil jetzt mussten sie ja fast schon mit ihm weitermachen, weil sie ihm den Vertrag erst verlängert haben und konnten nicht wirklich über Alternativen nachdenken, die auch nicht vorhanden sind. Ne? So, aber trotzdem gab es eben nicht diese grundlegende Analyse, die hat mir gefehlt, sondern man hat gesagt, so, wir machen das mal weiter, wir vertrauen ihm, er wird das schon irgendwie wuppen. Da kann man jetzt drüber streiten. Ich glaube schon, dass er seine Fähigkeiten nach wie vor hat und auch gerade die Kunst, ein Team zu formen, durchaus besitzt. Das hat er ja bewiesen in der Vergangenheit. Und ich kann nur hoffen, dass der DFB es schafft, gerade in seinen ganzen Strukturen drumherum, angefangen bei der Marketingabteilung bis hin zur Führungsspitze, mal wieder ein bisschen Authentizität zu zeigen, authentischer zu handeln, wieder mal auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, Spieler einzuladen ins Nationalteam, die auch Leistung gezeigt haben und nicht nur von ihren Meriten leben und die wirklich auch das Team voranbringen können, wieder einen neuen Stil prägen. Ja? Und da rede ich gar nicht darüber, dass die Generation jetzt einfach eine andere geworden ist, sondern meine Hoffnung ist einfach, auch wenn Löw jetzt weitermacht, dass wir ein anderes Team auf dem Platz sehen, gespickt mit jüngeren Talenten, gespickt aber auch mit der Erkenntnis, wir brauchen wieder diesen Hunger, diesen Ehrgeiz, der uns gefehlt hat in Russland, den brauchen wir jetzt wieder und wir müssen jetzt wieder uns eine Vision erarbeiten und in den Kopf setzen, die wir erfüllen wollen. Das hat nichts mit irgendwie Hashtag ZSSM zu tun oder Hashtag weiß ich nicht was, sondern Hashtag wir machen jetzt einfach mal unseren Job und spielen Fußball wieder. So, darum geht's doch.
Also ich finde, dass ja, hat ja auch diese ganze Thematik gezeigt mit Vatutinki oder Sochi schon, also die Standortauswahl des DFB-Basisquartiers in Russland, wo ja Bierhoff und Löw, also Manager Bierhoff und Bundestrainer Löw über Kreuz lagen. Löw wollte nach Sochi, Bierhoff hat sich dann am Ende durchgesetzt, Löw hat es mehr oder weniger geduldet. So, dann ist natürlich nach dem ersten schlechten Spiel auch diese gesamte Debatte wieder hochgekocht und was mir halt so ein bisschen fehlt auch, ist wirklich diese Aufarbeitung von Seiten von Bierhoff, von Grindel. Ich finde, Löw am Ende ist in der Nahrungskette jetzt nicht der, der jetzt das meiste falsch gemacht hat. Ich würde sogar so weit gehen, wir müssen diesen Verband wirklich entschlacken, wie du sagst, sich wieder besinnen. Mir fehlt im Moment die Fantasie, dass dieses sich zurückbesinnen auf Werte wie Authentizität, wie Nähe zur Basis, zu den wichtigsten im Prinzip, auf die der Verband fußt. Denn ohne eine gute Basis, ohne eine gute Jugendarbeit, wären wir kein vierfacher Weltmeister. Also mir fehlt die Fantasie, dass dieser Schritt mit Grindel und Bierhoff, also dieses Rad zurückdrehen, dass das möglich ist. Weil die haben sich für mich durch die Interviews, die sie einzeln gegeben haben, ich glaube Grindel dem Kicker, Bierhoff der Welt, wo sie ja schon zwischen den Zeilen oder auch direkt gegen Özil geschossen haben, beziehungsweise diese Entscheidung, Özil mitzunehmen und das einfach runterzuspielen, also die Erdogan-Fotos. Ja, also wo sie da schon einen klaren Sündenbock geliefert haben, dadurch haben sie sich, finde ich, disqualifiziert.
Ja, absolut. Ich glaube, vom Gefühl her wird da auch noch irgendwas personell in der Ebene passieren. Vielleicht auch ein Bierhoff, der geht oder so. Kann mir nicht vorstellen, dass sie am Ende gar nichts ändern werden. Ist dann zwar auch wieder so eine Art Bauernopfer, das fällt, und ob das wirklich die Struktur generell verändert, weiß man auch nicht. Aber ich glaube, irgendwie vom Gefühl her wird da noch was passieren. Oder sei es auch auf der Co-Trainer-Position oder so. Irgendwas wird da schon noch kommen, weil Löw sich ja noch nicht so wirklich geäußert hat. Sie wollen ja bis Ende August jetzt wohl irgendwie diese Analyse vorlegen und dann entscheidet der DFB ja noch, wie es weitergeht, bla bla bla. Was mich so nervt an dieser ganzen Debatte, es wird abgelenkt auf Nebenkriegsschauplätze, man versucht den schwarzen Peter immer weiterzuschieben, auch ein Bierhoff, der sich dann im ZDF in diesem Interview mit den beiden Ollis oder mit den drei Ollis dann ja in dem Studio auch wieder so rausgewunden hat die ganze Zeit, dann hat er dieses Interview in der Welt relativiert, dann hat er es irgendwie doch nicht so gesagt, dass Özil aus sportlichen Gründen dann wohl fehlt oder doch nicht wegen Erdogan, bla, er wusste am Ende gar nicht, was er gesagt hat und angeblich wäre das auch keinem aufgefallen, der dieses Interview autorisiert hätte im Verband. Klammer auf, das glaube wer wolle, Klammer zu. Grindel nervt mich generell. Sorry, dass ich das so sagen muss. Ich finde den Typen unausstehlich, weil er einfach so ein gelackter, gefakter Funktionär par excellence ist. Ja, der erinnert mich immer an irgendeinen geschmierten Politiker, weiß nicht, der im Hintergrund die Fäden zieht.
Ich habe auch immer, weil du das ansprichst mit dem geleckten Politiker. Man muss ja konstatieren, er saß ja jahrelang im Bundestag als nichtssagender CDU-Hinterbänkler und ich finde, ja, er hat diese Rolle auch einfach nicht abgestreift. Das wirkt immer noch so. Und so nach dem Motto, wenn dann jetzt mal ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, ein paar Tage, dann setze ich mal ein Thema, suche mir da eine Publikation aus und gehe mit einer ganz bewussten Kommunikationsstrategie in so ein Interview rein. Und das ist für mich, es ist Politik, die betreiben und die eigentlich nichts anderes tut, als unsäglich jetzt auch Hetzer zu Wort kommen zu lassen, also die sich dann irgendwie dann auch noch ein bisschen bestätigt fühlen in ihrer Hetze gegen Özil oder gegen Gündoğan.
Ja, ich dachte erst mal, dass Heidi Hetzer hätte. Okay. Sehe ich ganz genauso. Weißt du, es wird ja auch immer, ich habe auch einen Artikel in der Zeit gelesen, der das ganz gut eingeordnet hat, wo es darum geht, die Krisenkommunikation ist das eine, aber einfach auch diese fehlende Bereitschaft, sich auch mal vor die Spieler zu stellen oder mal als diese ganze eklige AfD, wir diesen Özil-Nummer aufkam, hätte man ja auch mal eine klare Kante beziehen können, so wie Schweden es ja zum Beispiel getan hat mit ihrem Spieler, der da rassistisch beleidigt wurde, als er den Freistoß verschuldet hat, den Groß dann reingemacht hat. Das gibt's alles nicht. Und ich meine, das hat auch damit zu tun, dass das Team auch krass gesplittet war und dass auch, glaube ich, selbst im Team sich jetzt, weiß ich nicht, jemand wie ein Müller oder ein Groß jetzt auch nicht vor die Kamera stellt und Özil verteidigt vom Gefühl her, sondern dass da ist auch irgendwie schon rumort hat, ziemlich gewaltig. Und das überträgt sich dann oder das spiegelt sich dann im Größeren natürlich bei Bierhoff und Grindel ab. Jetzt ist die Frage, wie du schon sagst, er ist Politiker, wird er sich ändern? Wahrscheinlich eher nicht. Also, ja, hat er den Willen wirklich grundlegend da was zu reformieren? Schwierig. Und man hat so ein bisschen bei Bierhoff ja das Gefühl, der hat verstanden, dass diese ganzen, in Anführungszeichen, Kack-Kampagnen, sorry fürs Wort, nichts bringen oder nur für Unmut sorgen bei den Fans. Und diese Abschottungsstrategie und dieses, wir machen ein Hochglanzprodukt, das gar nichts mehr mit dem wirklichen Fußball zu tun hat, dass er da irgendwie umdenken muss. Mal schauen. Also ich bin mal echt gespannt, ob da irgendwas passiert.
Ich denke, wir werden das auf jeden Fall weiterverfolgen, zwangsläufig. Denn es wächst ja jetzt eben auch noch ein bisschen Gras drüber. Sie wollen sich eben erst ja in einem guten Monat nochmal wirklich zusammensetzen, was ich auch schon ein fatales Signal finde. Weil ich meine, man ist jetzt so früh rausgeflogen, man hatte ja eh noch 2 Wochen mehr verplant in Russland, dann hätte man doch die Zeit nutzen können, um eine ausführliche Analyse auch tiefergehend schon mal zumindest einzuleiten. Dass man natürlich aus der ersten Emotion, aus der negativen Emotion heraus nicht entscheiden sollte, das ist auch klar. Das kennt jeder aus seinem eigenen Leben. Aber ja, also ich fand es logisch, dass Löw erstmal sich ein paar Tage dann halt auch Zeit gegeben hat, finde ich auch okay, aber ich meine die Gesamtanalyse im Verband, die muss doch jetzt mal angestoßen werden, denn ich meine, es geht dann schon weiter, dann haben wir ein erstes Pflichtspiel gegen Frankreich, Nations League nur, okay, aber ich glaube nicht, dass man gerade diese Spiele gegen die starken Mannschaften, dass man die abschenken sollte, weil da hat man ja eigentlich dann die Möglichkeit, direkt einen Neustart zu beginnen und nicht irgendwie dann mit irgendwelchen abgehalfterten Qualifikationsspielen in weiterer Folge. Also ich würde sagen, wir werden das weiter beleuchten, weiter beackern, auch in künftigen Folgen immer mal wieder, wie es sich ergibt. Können ja dann grundsätzlich aber auch mal den Hinweis liefern, dass wir natürlich auch das Tagesgeschäft Bundesliga natürlich in dann wieder normalerer, wahrscheinlich zweiwöchigem Rhythmus beackern werden hier im Doppelspitze im Fußball-Podcast. Werden aber auch etwas machen im Vorfeld der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde. Werden da mit den Amateurvereinen mit einigen sprechen im Vorfeld. Das wird auch ganz spaßig, denke ich. Champions League beginnt, dann haben wir wieder Zeit für Auslosungen. Also ich freue mich schon. Und vielleicht kannst du nochmal unsere Hörer sensibilisieren, dass sie vielleicht die ein oder andere Minute opfern, auch uns Bewertungen zu geben.
Genau, sehr gerne. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ihr könnt am besten Fall, wenn ihr ein iPhone besitzt, dann einfach im iTunes Store und in der Podcast-App liken und abonnieren und dann auch gleich eine Bewertung abgeben. Das kann in Form von Sternen erfolgen. Also entweder ihr gebt einfach nur kurz eine Sternebewertung ab oder ihr schreibt noch einen kurzen Text dazu. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und generell ist das einfach auch wichtig, für uns Feedback zu bekommen, natürlich, um uns zu verbessern, so wie es der DFB hoffentlich auch bald macht, ja. Da haben wir jetzt ja unser Feedback schon zu gegeben. Vielleicht haben die auch irgendwie einen Podcast, da könnten wir noch abstimmen. Oder man macht so eine Google-Bewertung für den DFB. Ansonsten findet ihr uns natürlich auch bei Facebook. Ihr könnt bei YouTube auch einen Kommentar da lassen, da sind die Folgen auch immer zu sehen. Und bei den anderen Portalen, Soundcloud, Prodigy und so weiter und so fort, geht das auch. Aber wir freuen uns, wenn ihr das macht. Seit kurzem sind wir ja auch bei Spotify, da dann einfach uns folgen, da seid ihr immer auf dem neuesten Stand und hört dann auch die nächste Folge, die dann wahrscheinlich zum Thema erste Pokalrunde sein wird.
Genau, und bis dahin verabschieden wir uns in eine kurze, aber hoffentlich intensive, erholsame Sommerpause und das wünschen wir auch allen Hörerinnen und Hörern, mal so ein bisschen auch vom Fußball durchzuatmen, um dann...
Doppelspitze sagt Danke.
So, genau.
Für eine tolle WM mit euch.
Genau, und dann können wir vielleicht noch so einen tollen Hashtag ohne Vokale kreieren. Das wäre doch eine tolle Sache.
Ja, ich denke mir was aus. Ich begebe mich kurz in meine Kreativzentrale. Vielleicht haue ich nochmal diese Agentur von Kai Diekmann an. Der hat ja für den DFB auch gearbeitet.
Gute Idee. In diesem Sinne, Doppelspitze sagt Danke. Das möchte ich auch nochmal konstatieren. Und wir melden uns dann vor dem ersten Pokalwochenende, was Mitte August stattfinden wird, melden wir uns mit einem kleinen Roundup, viel Amateurfußball und damit auch viel Basis. Darauf sollte sich der DFB besinnen. Das könnte ja auch ein gutes Schlusswort jetzt für unsere Folge sein.
So sieht's aus.
Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Doppelspitze. WM-Spezial. Kontroversni. Erlitschki. Philosophni.